Das war wirklich super unangenehm. Da waren wir am Weg nach Tokio und da waren wir schon gut unterwegs. Also ich glaube, das waren schon fast 4 Stunden. Und dann kam der Purser und hat gesagt, ja, er hat leider schlechte Neuigkeiten. Wir sind gerade umgedreht.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten, die das Leben schreibt. Heute bei mir eine Frau mit 2 Berufen, in denen man viele starke Nerven braucht und dabei hat sie einen Koffer voller Geschichten. Hallo Sophie, schön, dass du da bist.
Hi, danke.
Zu deinen 2 Berufen, du bist Flugbegleiterin und nebenbei auch noch Krankenschwester.
Genau, ja, richtig.
Also ich frage jetzt gleich mal vorab, brauchst du privat so viel Geld oder warum 2 Berufe?
Nee, also tatsächlich hat sich das eigentlich eher so ergeben. Also ich war beim Fliegen am Anfang in so einer Teilzeit drinnen und da hatte man einfach super viel Freizeit, vor allem in den Wintermonaten. Und da wurde es mir tatsächlich halt in meinem jungen Alter trotzdem noch ein bisschen langweilig, weil ich dachte, ich kann jetzt dann einfach im Winter 2 Wochen daheim rumhängen. Und dann ist es so entstanden, dass ich einen Nebenjob wieder im Krankenhaus angefangen habe. Nebenbei, also das Fliegen war quasi mein Hauptberuf und dann bin ich da ins Krankenhaus so reingeschlittert. Und dann war es ja leider so, dass die Corona-Geschichte damals losging und dann hatte ich noch mehr Freizeit als geplant. Und seitdem ist es irgendwie so total kombiniert und ich genieße es eigentlich total und das hört sich immer ein bisschen verrückt an, aber es funktioniert eigentlich richtig gut.
Ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viele Fragen heute aufgeschrieben. Wahrscheinlich so viele wie noch nie. Die werden wir heute alle abarbeiten. Ich muss aber jetzt mal wirklich eine sehr indiskrete Frage stellen. Gell? Ja. Du hast eine unwahrscheinlich junge Stimme und sie schaut noch viel, viel jünger aus. Wie alt bist du eigentlich?
Also ich bin 29, werde aber im Oktober noch 30 dieses Jahr. Also
ist aber dann schon irgendwie schade, weil dann kann man ja oft die Partys nicht besuchen, weil man ja irgendwie in der Weltgeschichte rumfliegt.
Ja, das ist einer der größten Nachteile an dem Beruf tatsächlich, dass man immer schauen muss, wenn man in großen Veranstaltungen wie Hochzeiten und Geburtstage und so weiter halt auf jeden Fall im Lande sein will, muss, wie auch immer. Und das ist natürlich manchmal schon eine Herausforderung.
Wie viele Monate vorher wird dann dein Dienstplan gemacht?
Also immer Anfang des Monats geht quasi die Phase auf, wo man seine Wünsche abgeben kann. Aber es ist leider halt auch nicht gesagt, dass man die Wünsche kriegt. Also es geht bei uns alles nach Seniorität in der Firma. Also immer was, also die Älteren haben quasi bessere Chancen auf die Flüge als wir Jüngeren. Und dann sieht es quasi so aus, dass man Mitte des Monats quasi eine Vorab-Info kriegt und da sieht man, was schon sicher ist und was nicht und dann kann man nochmal was wünschen und Ende des Monats kriegen wir tatsächlich immer erst unseren Dienstplan für 9 Monate, also immer so um den 25. rum kriegen wir einen Dienstplan für nächsten Monat. Das ist natürlich manchmal schon auch ein bisschen blöd, aber man gewöhnt sich da auch dran, das geht trotzdem.
Also in meinem Kopf sind jetzt schon wieder 10 weitere Fragen, ja, aber fangen wir mal ganz von vorne an.
Ja.
Du bist Oberpfälzerin?
Ja, genau.
Du kommst aus der Sulzbacher Ecke?
Genau, ja, richtig.
Wie bist du aufgewachsen? In der Stadt, in Anführungszeichen, Sulzbach ist ja eigentlich keine Stadt, aber auf dem Land, oder nimm uns mal ein bisschen mit.
Tatsächlich bin ich total in Sulzbach aufgewachsen, also wirklich Kleinstadt, aber ich war auch super viel bei meinen Großeltern als kleines Kind, die wohnen noch ländlicher, also am Stadtrand quasi. Ich war zwar jetzt auch mal 2 Jahre in München, aber ich habe in der Zeit in München auch gemerkt, dass ich eigentlich trotzdem eher so ein Landei bin und vor allem auch durchs Fliegen, weil wir immer in großen Städten sind. Und ich das dann total genieße, wenn ich dann nach so einer Stadt wie New York oder Chicago oder wo auch immer das total genieße, dann wieder in der Oberpfalz zu sein, weil das einfach irgendwie trotzdem Heimat ist und ich da einfach mehr zur Ruhe kommen kann.
Mir geht's genauso. Ich bin ja auch so ein Landei. Ich habe schon in München gewohnt, aber mich hat es wieder zu meinen Wurzeln zurückgezogen.
Ja, verstehe ich.
Was war denn dein Berufswunsch als Kind?
Ja, also als Kind wollte ich eigentlich tatsächlich Pilotin werden. Also es hat mich schon immer total begeistert, die Luftfahrt an sich und so weiter. Also das war immer ein bisschen ein Traum und ich bin einfach so auch gerne in Urlaub geflogen und war da immer interessiert, wie das funktioniert. Aber ja, als Teenager hat sich das ein bisschen gewandelt. Da wollte ich dann Krankenschwester werden, was ich auch geworden bin. Und damit bin ich auch super happy, aber der ganze Traum vom Fliegen war trotzdem immer so im Hinterkopf. Und dann hat sich das irgendwann so ergeben, dass ich ja trotzdem in die Fliegerei gekommen bin. Zwar nicht im Cockpit, aber in der Kabine. Und ja, das ist auch super schön. Und
der Traum eines jeden Jugendlichen, würde ich fast sagen, denn ich höre ja unwahrscheinlich viel immer, ach, Flugbegleitung und so weiter und so fort. Bleiben wir aber noch mal kurz bei der Krankenschwester.
Ja. gern.
War Krankenschwester ein Traumberuf?
Ja, auch tatsächlich. Also meine Oma war auch Krankenschwester und das hat mich bei ihr schon immer beeindruckt, was sie halt, ich meine, die hatte ganz andere Geschichten noch aus der Kriegszeit und so weiter. Und dann hatte ich gute Freundinnen, die da auch interessiert waren und dann habe ich mich dafür ja auch mehr begeistert. Meine Schwester zum Beispiel ist auch Rettungssanitäterin, also wir haben das bis sie so auch beide im Blut anscheinend, dass wir da gerne einfach so ein kleines Helfersyndrom auch haben vielleicht. Und deswegen ist es auch ein super, super schöner Beruf. Also ist auch sehr spannend und auch Hut ab an alle Kollegen. Also da muss man auch viel aushalten, aber es hat auch super viele schöne Seiten.
Ja, es gibt ja immer weniger Krankenpfleger und Krankenschwestern.
Ja, genau.
Weil der Job ja richtig hart sein soll.
Ja, also es hat viele positive, aber auch viele negative Seiten und da könnte man jetzt wahrscheinlich auch einen Podcast drüber halten, aber da sprengen wir wahrscheinlich sonst den Rahmen.
Ich denke mir, in welcher Station bist du denn?
Also jetzt aktuell bin ich in Sulzbach auf einer inneren Abteilung, also alles so mit Magen, Darm, Verdauung und so weiter.
Der klassische Weg sozusagen, Ausbildung, feste Arbeit,
genau.
Eigentlich alles top. Ja. Warum noch ein zweiter Job? Wie kommt man auf die Idee? Wie stelle ich mir das vor? Sitzt man dann abends am Tisch und denkt sich, ach, ja.
Ja, machen wir mal. Nee, so war es tatsächlich nicht. Nee. Ich hatte eine gute Freundin, die Chrissy, mit der war ich auch im Kindergarten, also die kenne ich schon ziemlich lange und die hat das tatsächlich angefangen vor einigen Jahren und da war ich zu der Zeit in Regensburg an der Uni und habe da eigentlich festgearbeitet, aber habe schon ein bisschen gemerkt, jetzt wäre es mal langsam Zeit an wieder einen Tapetenwechsel. Aber eigentlich dachte ich eher, vielleicht eine Zusatzausbildung oder sowas. Und dann habe ich aber bei der Chrissy immer die Storys gesehen, tatsächlich Instagram und Co. Und hat sie immer so Sachen gepostet wie, ach, Feierabend in Athen, dann liegt sie da so am Pool. Oder, ach ja, jetzt ist sie gerade in Chicago oder New York oder keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir, hä, wie geht das? Was macht die eigentlich? Und dann habe ich auch mal geschrieben, also irgendwie, wo bist du denn dauernd unterwegs? Und hat sie gesagt, ja, sie ist jetzt Flugbegleiterin und ist voll schön und alles. Und dann habe ich sie natürlich da immer wieder ausgefragt und wollte wissen, wie das läuft und so. Und ja, und dann hat sie mir irgendwann nochmal geschrieben und hat gesagt, so Sophie, also momentan ist wieder Bewerbungsphase, also probier's doch einfach mal. Also probier's und schau's, ob es dir gefällt. Und genau, und dann habe ich das tatsächlich gemacht, habe mich da beworben und dann bin ich zu so einem großen Casting eingeladen worden. Also es war auch ein spektakulärer Tag im Nachhinein, also wirklich aufregend. Und und ich habe das tatsächlich bis zum Schluss durchgehalten, den Tag. Also es ist quasi so eine Runde zu Runde und in jeder Runde wird aussortiert und es werden quasi immer weniger Leute.
Was muss man da machen? Bitte legen Sie Ihre Rettungsweste an und wollen Sie einen Kaffee? Wahrscheinlich die Jury bedienen oder sowas? Oder wie läuft das Casting ab?
Tatsächlich gar nicht. Also die erste Runde war tatsächlich eher so körperlich. Wurden auch einige Mädels, die halt ein bisschen kleiner waren, da war ich auch dabei, tatsächlich gemessen, ob wir die Mindestgröße erfüllen. Die war bei mir damals bei 1,65, jetzt ist sie gleich bei 1,60, wenn ich mich nicht täusche. Also wurde wirklich da nachgeguckt, ob das auch stimmt, was wir da so angegeben haben. Und da musste tatsächlich ein Mädel direkt haben, weil die hatte halt recht hohe High Heels an und dann ist aufgefallen, dass er doch ein Ticken zu klein war leider. Das war schon ein bisschen traurig, habe ich mir auch gedacht, oh, jetzt ist die ja extra hergefahren. Aber gut, da wird eben kontrolliert und dann gibt es so Rollenspiele, dann einen englischen Test, also da hat man ein englisches Gespräch, weil das natürlich auch wichtig ist, dass man sich da gut verständigen kann.
Ja, jetzt habe ich gar nicht gefragt, wie gut ist dein Englisch? Hauptschulenglisch oder warst du auf der Realschule?
Ich war auf der Realschule, genau. Aber an sich ist beim Englisch tatsächlich so, dass es, also man muss keinen Riesentest schreiben, aber man muss halt gut damit zurechtkommen. Also ich würde jetzt auch sagen, dass ich kein 1A Top-Englisch kann. Ich habe jetzt auch nie in Amerika gewohnt oder sonst irgendwie. Aber man muss halt schon klarkommen und sich halt auch trauen.
Losgehen tut es ja beim Casting. Wie viele Menschen waren da? Für wie viele Jobs haben Sie sich beworben?
Also bei mir, ich glaube, das kann man jetzt pauschal wahrscheinlich gar nicht sagen, aber bei mir war es so, also es war eine Vormittagsgruppe, da waren 30 Leute und nachmittags waren wir auch, glaube ich, 30 oder 35 Leute. Und am Vormittag haben sie, glaube ich, insgesamt nur 3 Leute genommen und bei uns am Nachmittag 6 Leute. Also am Ende sortieren die schon ordentlich aus. Die schauen schon, wer quasi da menschlich auch reinpasst und dann müssen halt die ganzen Eckdaten stimmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da hingeht und die nehmen jeden, muss man auch ehrlich sagen. Aber genau. Und bei mir war es eben auch so, wo ich dachte mir, gut, wenn die mich jetzt tatsächlich nehmen, dann muss ich das jetzt auch durchziehen. Und dann, habe ich meinen Job gekündigt in Regensburg damals und bin zum Fliegen gegangen,
Du hast komplett mit Krankenschwester aufgehört?
Ja, eine Zeit lang habe ich das tatsächlich dann komplett aufgehört, also.
Was haben da deine Eltern gesagt?
Ja, für dich war es natürlich schon auch aufregend, aber ich habe da, also Gott sei Dank, sehr tolerante Eltern, die schon das immer total verstehen, dass wir halt einfach glücklich sein müssen. Also ich habe noch eine Schwester und die hat ja auch schon öfter mal irgendwie neue Ideen und ich glaube, das ist natürlich für Eltern immer schwierig, wenn man so verrückte neue Änderungen hat, sage ich mal. Aber mittlerweile sind sie da, glaube ich, auch recht stolz und erzählen das immer, wo ich mich so rumtreibe. Und meine Mama zum Beispiel war letztes Jahr auch mal in San Diego mit dabei und das war auch was ganz Besonderes.
Ach, du kannst da wie
Und ja,
mitnehmen.
genau, ja, es geht auch, ja.
Muss man da noch eine Ausbildung machen oder ist das
Ja.
Learning by Doing?
Nee, also es ist jetzt keine Riesenausbildung, wie man es sich vielleicht bei anderen Berufen vorstellt oder wie man es kennt bei anderen Ausbildungen, sage ich mal, aber es sind 3 Monate. Also ich war dann 3 Monate in München quasi, in der Nähe vom Flughafen war das, und da geht man dann tatsächlich 3 Monate in die Schule und wird dann da komplett, ja, darauf vorbereitet und hat auch viele Sicherheitsthemen. Also es ist gar nicht so, dass man da nur dieses Service-Thema hat, wo sich immer jeder vorstellt, mit Tomatensaft ausschenken. Das ist eher ein kleinerer Teil. Das ist viel mit, ja, eben sicherheitsrelevanten Sachen wie Feuerlöschen, Evakuierungsübungen. Man lernt jedes Flugzeug genau kennen. Man schaut sich die Flugzeuge auch vor Ort an. Also es ist echt, war auch eine aufregende Zeit.
Also du
Ja.
kennst alle Flugzeuge auseinander.
Ja, das ist tatsächlich, also man denkt das am Anfang nicht und wenn man da nicht so drinnen ist, versteht man auch nicht, wie man das alles auseinanderhalten soll, aber irgendwann ist es ganz normal, also es geht in Fleisch und Blut über, dass man jedes Flugzeug auswendig kennt und weiß, wo was gestaut ist und
Wahrscheinlich ist
ja.
der A380 immer das schönste Flugzeug, das ganz große, oder?
Ja, also es ist ziemlich beliebt tatsächlich. Also es scheiden sich natürlich immer die Geister und manche finden ihn auch ganz schlimm. Aber ich mag ihn auch super gern. Also es ist schon ein sehr schöner, leiser Flieger und geräumig und ja, eigentlich schon angenehm zum Arbeiten auf jeden Fall.
Und dann geht's los als Neuling.
Ja.
War das dann die erste Zeit immer die Malle-Route oder?
Nee, tatsächlich, die erste Zeit, muss man sagen, ist der Dienstplan vorgegeben. Also das erste halbe Jahr kriegt man einen Dienstplan und da kriegt man auch einen ziemlich schönen Dienstplan. Also da kriegt man am Anfang kriegt man mit die coolsten Langstrecken tatsächlich, also weil das einfach die Planung für einen übernimmt. Und eigentlich haben die Neulinge immer tatsächlich mit die schönsten Pläne und klappern so alle Langstreckenziele ab. Also ich habe auch eine Freundin, die jetzt erst vor einem Jahr angefangen hat und der Dienstplan am Anfang, die war immer in allen tollen Zielen, wo ich gar nicht hinkomme, wie, keine Ahnung, Shanghai, Tokio, Mexiko.
Weil wir gerade von Langstreckenflug
Ja.
sprechen. Wie lang ist der längste Direktflug, den es gibt?
Also den es gibt, das ist tatsächlich, glaube ich, mit der Singapore Airline oder so. Ich glaube, die fliegen den längsten, aber wir selber, unser längster ist, glaube ich, momentan Tokio. Da braucht man teilweise tatsächlich fast 15 Stunden, weil ja manche Flugräume aktuell auch aufgrund der Kriegslage gesperrt sind und es einfach ja wirklich weit ist, wenn man sich es auf der Weltkarte anschaut.
Aber dürft ihr dann so lange arbeiten? Weil es ist ja
Nee.
länger als 8 Stunden. Müsst ihr dann im Flugzeug Pause machen?
Genau. Ja,
Da
genau,
müsst
es
ihr
teilt sich
doppelt
auf.
besetzt sein.
Ja, nee, also es teilt sich dann in den freien Servicezeiten quasi die Crew auf. Also eine Hälfte von der Crew ist quasi in der Pause, die ging quasi tatsächlich ins Bett und die andere Hälfte hat dann Wache. Und die sind dann schon in ihren Küchen und an ihren Türen und schauen halt, ob jemand was braucht, ob es allen Leuten gut geht. Und da hat man schon so seine Aufgaben, die man zu erledigen hat.
Ich höre
Und
Bett.
genau.
Wo ist dann Bett?
Also auf den Langstreckenfliegern haben wir quasi richtige Betten, also da gibt es in bestimmten Teilen, also es ist in jedem Flugzeug auch wieder ein bisschen anders tatsächlich, gibt es dann so kleine Ruheräume. Also das ist natürlich super eng, bisschen wie in so einem Schlafbus eigentlich. Also es sind so kleine wie so Särge sozusagen. Also es ist schon beengend, ist jetzt auch nicht jedermanns Sache. Also es ist ein bisschen entweder wie in so einem Schlafbus oder in so einem U-Boot oder so kommt man sich da manchmal auch vor.
Auch bei diesen kleineren Flieger, wo nur 6 Leute in der Reihe sitzen, da gibt es auch sowas.
Tatsächlich nicht. Also das kommt auch immer ein bisschen auf die Fluggesellschaft an. Also ich hatte es auch schon mal, ich war im Urlaub in Namibia und dann hatten die bei, ich glaube, war das die Eurowings, die hatten keine solche Betten, sondern die hatten einfach ein paar Sitzreihen für die Flugbegleiter gesperrt und dann haben die da quasi ihre Pause gemacht.
Ali, wie viele Stunden müsst ihr dann Pause machen?
Das kommt dann auch wieder auf die Flugzeit tatsächlich an. Also es wird dann immer vom Purser, also vom Chef von der Kabine quasi ausgerechnet. Also Los Angeles zum Beispiel, da hat man meistens schon so 2,5 Stunden dann Pause Und da
kann da legst du dich ins Bett.
Genau, da legen wir uns ins Bett, ziehen Kuschelsöckchen an und holen uns eine Wärmflasche und dann geht's ab ins Bett für 2 Stunden.
Und oben sitzt dann der unfreundliche Passagier in seiner Holzklasse und muss schauen, wie er schlafen kann.
Ja, genau.
Was zählt bei dir als Arbeitstag? Denn stell mir mal vor, ich fliege Langstrecke nach, bleiben wir Los Angeles. Mhm. 11 Stunden?
Ja.
Von den 11 darfst du schon 2,5 Stunden schlafen, also sind es nur noch 8.
Ja.
Und dann bist du in L.A., das wird dann nicht mehr bezahlt.
Nee, also tatsächlich ist es bei uns so, dass das nach der Flugzeit geht. Also die Flugzeit an sich ist unsere Flugdienstzeit und alles danach ist ja das Layover. Und das ist dann schon im Grunde genommen unsere Freizeit, aber es sind ja trotzdem die Tage, wo wir von der Homebase weg sind, also von unserer Heimat quasi. Und das sind dann schon unsere Diensttage, also es ist ein bisschen komplizierter leider.
Ja, aber nee, also es ist nicht so rein die Zeit in der Luft, sondern wenn du in Amerika jetzt einen Tag Aufenthalt hast und sagen wir mal in Los Angeles in die Universal Studios gehst, dann ist das auch irgendwie Arbeit.
Ja, aber nur in Anführungsstrichen, weil wie gesagt, so richtig unsere Arbeitszeit ist trotzdem nur die Zeit, die wir wirklich in der Luft sind. Also auch die Zeit, die wir zum Beispiel in München noch am Boden sind, wo die ganzen Gäste kommen und einsteigen, da läuft unsere Uhr sozusagen auch noch nicht, sondern das ist dann schon unser Arbeitstag, aber noch nicht unsere geschriebene Flugdienstzeit, die dann richtig auch sozusagen abgerechnet wird. Also wir haben natürlich ein Grundgehalt, wo dieses alles mit abgedeckt ist, mit unseren Arbeitstagen. Aber so richtig die Zeit, wo wir quasi unser Geld verdienen, in Anführungsstrichen, ist die Zeit, wo ich in der Luft bin.
Wie viele Stunden musst du dann in der Woche oder im Monat in der Luft sein?
Also wenn man einen richtigen Vollzeitvertrag bei uns hat, dann sind das so um die 80 Flugstunden. Das kommt dann auch wieder ein bisschen auf den Monat an. Das kann man sich jetzt auch so vorstellen, dass die 80 Stunden ja mit der Kurzstrecke zum Beispiel lang zu erarbeiten sind. Also wenn man jetzt nur Hamburg hin und her fliegt, dann sind das ja nur 2 Flugstunden zum Beispiel. Deswegen fliege ich oder viele auch super gerne Langstrecke, weil dann, wenn ich jetzt Los Angeles fliege, dann habe ich halt mal schnell meine 24 Flugstunden, was natürlich dann mehr bringt auf meinem Stundenkonto, als jetzt halt die Kurzstrecke, die da manchmal mühsam ist.
Ist ja voll cool dann. Du kannst ja sagen, du fliegst jetzt 5-mal oder 4-mal L.A. hin und zurück und dann hast du das ganze Monat gearbeitet.
Genau, das machen natürlich auch viele, ja. Aber die Mischung ist natürlich auch schön, weil wenn man nur immer in Los Angeles ist oder nur in Amerika allgemein, dann wird es natürlich auch vielleicht irgendwann langweilig.
Wie gehst du da mit Jetlag um? Wenn du nochmal hier mal da bist, gibt es da Tricks?
Ja, also da findet jeder so seinen eigenen Weg. Also es hat da jeder so seine Vorlieben, aber ich persönlich komme mittlerweile schon ganz gut damit zurecht. Also ich lebe schon dann die Zeit vor Ort, so wie sie ist. Also es gibt auch Leute, die bleiben total in der deutschen Zeit und gehen dann tatsächlich in Los Angeles quasi tagsüber ins Bett und sind dann nachts wach, weil ja dann in Deutschland eigentlich Tag ist. Aber ich lebe eigentlich schon dann die Zeiten vor Ort und dann bin ich zwar natürlich vielleicht den ersten Tag, wenn ich heimkomme, recht müde.
Und du kennst es ja schon als Krankenschwester, denn da war ja auch der Schichtdienst.
Ja, genau.
Jetzt gehen wir nochmal in den Arbeitsalltag zurück. Das heißt, du musst dir dann diese ganzen Sicherheitskontrollen ja auch nicht so durchmachen, oder?
Doch, wir haben tatsächlich immer auch Sicherheitskontrollen.
Aber ich habe noch nie eine Flugbegleiterin bei mir in der Sicherheitskontrolle gesehen.
Nee, also wir haben unsere Basis am Flughafen und da treffen wir uns und lernen uns ja auch kennen, weil man kennt sich ja tatsächlich meistens auch gar nicht. Also wir sind ja Tausende von Mitarbeitern und da lernen wir uns ja immer erst kennen.
Ach so, ihr seid nicht das gleiche Team. Nee, du musst jeden Tag mit anderen arbeiten.
Ja, also man läuft sich vielleicht schon mal über den Weg und man kennt mit den Jahren natürlich immer mal wieder jemanden und sagt, ah ja, mit dir war ich ja schon da und da. Aber es ist eigentlich immer so eine neue Konstellation.
Ist es so ein McDonald's-System, dass jeder Handgriff gleich sitzt und dass da alle miteinander arbeiten können? Oder sagst du, Mensch, jetzt habe ich die Traumtüte, die bringt ja gar nichts weiter?
Nee, also es ist tatsächlich wirklich so, dass jede Arbeitsposition ihre vorgegebenen Aufgaben hat und dann hat auch jede Position ihre Checkliste und da kann man jetzt nicht Freestyle-mäßig machen, was man will.
Womit kann dich ein Arbeitskollege auf die Palme bringen?
Also am blödsten ist natürlich, wenn man jemanden hat, der faul ist und jetzt nicht das so macht, wie sie es gehört, sondern mal das dann selber ausbaden muss oder was ich persönlich nicht leiden kann, wenn jemand so arg chaotisch ist und dann sein Geschirr überall kreuz und quer stehen lässt und alles stehen und liegen lässt und halt nicht auf die anderen schaut. Also es ist halt trotzdem Teamwork bei uns auf jeden Fall. Und ich bin da schon jemand, der da sehr auch auf die Kollegen schaut, würde ich jetzt mal behaupten.
Wenn du jetzt in so einem Flugzeug dir einen Job aussuchen könntest, Was wäre dein Job?
Also es kommt tatsächlich auch wieder aufs Flugzeug an. Also auf der Langstrecke bin ich tatsächlich auch gerne in der Küche. Also in der Küche heißt bei uns Galley-Maus. Also die Galley ist quasi die Küche. Und da bist du quasi hauptsächlich in der Küche und kümmerst dich um die Essen, dass die Öfen voll sind, dass da alles funktioniert. Kümmerst dich um die Brötchen, um die...
Da ist jemand nur in der Küche.
Ja, genau.
Und schiebt die... Also dieses Essen in die Mikrowelle sozusagen.
Sozusagen, genau. Eine Mikrowelle, und du musst halt kontrollieren, dass alles da ist und für die Kollegen die Wägen vorbereiten. Und dann gibt es ja auch noch Special Meals, also Special Essen wie glutenfrei oder was für Diabetiker oder Veganer oder irgend sowas. Gibt es ja auch alles Mögliche mittlerweile. Und da muss man auch kontrollieren, dass das alles da ist. Und genau, und dann richtet man da alles für seine Kollegen her und ist natürlich weniger am Gast, was dann viele sehr gern mögen, weil man dann nicht ganz so viel plappern muss.
Kannst du es überhaupt noch hören? Bitte anschnallen. Kannst du es überhaupt noch sagen? Den Satz, der wird mir sowas von hinten raushängen. Oder bitte Tische hochklappen.
Ja, genau, sowas ist dann tatsächlich eher das. Oder halt Laptop-Themen, das ist der Klassiker. Das ist vor allem auf der Kurzstrecke so, dass halt da super viele Businessmenschen unterwegs sind und bis die mal ihre Laptops alle weg haben. Also ich hatte es jetzt auch letzte Woche wieder, da ist ein Gast eingestiegen und beim Einsteigen hat er noch E-Mails geschrieben, also unterm Gehen, und dann war seine Schlange vor ihm weg und der Gast hinter ihm war auch schon so, also irgendwie, jetzt könnte er mal weitergehen, und der war so im Tunnel, wo ich mir manchmal denke, also jetzt kommt's doch mal an, setzt euch hin und dann kann man immer noch arbeiten.
Und man muss immer scheißfreundlich sein,
ja,
gell?
Ja, genau.
Ah, ich würde durchdrehen.
Ja.
Ich hätte ja gedacht, dass du jetzt zu mir sagst, Mensch, am liebsten in der Business Class, erste Klasse.
Ja, also ich bin tatsächlich eher jemand, der gerne in der Eco arbeitet, weil die Business manchmal schon auch speziell sein kann. Das Publikum ist halt wieder ein anderes als in der Eco. Und in der First ist natürlich, also ich bin jetzt keine First-Class-Flugbegleiterin, da gibt es nämlich nochmal extra welche. Also ich habe so eine Zusatzbezeichnung, ich dürfte da arbeiten, aber ich bin jetzt nicht der Standard so. Also es wäre im Notfall möglich und ich habe da auch schon eine Ausbildung an sich, so einen Tag mal gehabt. Also ich weiß schon, wie es ungefähr funktioniert, aber es gibt tatsächlich Leute, die nur in der First Class arbeiten und die sind da quasi Vollprofis und ich komme da nur mal zum Mithelfen. Also ich war letztens auch mal oben und habe nur die Betten vorbereitet für die First Class Gäste zum Beispiel.
Ich kann dich ja jetzt gar nicht fragen, mit welchen Promis du schon geflogen bist, gell? Weil du das wahrscheinlich nicht weißt, was da vorne rumläuft.
Ja, aber die sitzen tatsächlich auch manchmal in der Business, das muss man auch zugeben. Also ich hatte dieses Jahr tatsächlich auch schon mal die Heidi Klum und die war bei mir in der Business gesessen. Also ich dachte auch, die fliegt nur First Class, aber die First Class war voll und sie wollte anscheinend unbedingt haben. Ich habe dann natürlich auch recherchiert, also in Instagram habe ich dann gesehen, dass eins ihrer Kinder halt Geburtstag hatte und deswegen wollte sie wahrscheinlich unbedingt haben und ist halt dann trotzdem Business Class geflogen, was ich ihr gar nicht zugetraut hätte. Aber die war da auch ganz brav und hat eigentlich super viel gearbeitet am Laptop. Also ist gar nicht so. Das sind auch nur Menschen, muss man immer sagen. Also
weißt du das dann vorher, dass die da mitfliegt?
Ja, da waren schon ein paar Kollegen aufgeregt im Briefing und haben gesagt, oh, die Frau Klum und hin und her. Das spricht sich dann schon schnell rum.
Also ist nicht so, dass man da durchgeht und sagt, boah, krass, die schaut aus wie die Heidi Klum jetzt. Nee, du wusstest, die sitzt genau da.
Ja, das wusste man schon, ja.
Kriegt die dann Sonderbehandlung mal ganz ehrlich?
Ja, also es kann natürlich schon mal vorkommen, dass die dann special Fragen haben und irgendwelche Bedürfnisse. Bisschen vielleicht schon.
Ich frage nochmal nach zu Heidi Klum. War die dann unfreundlich oder so? Ist sie dann unfreundlich?
Nee, also es gibt natürlich unter Kollegen auch immer Geschichten, die dann sagen, oh, das und das war unmöglich. Oder über manche Promis gibt es natürlich schon so einen Stempel, wo man sagt, die sind super nett und die sind nicht so nett oder irgendwas. Aber also ich kann jetzt über sie nichts Negatives sagen. Also ich hatte sie tatsächlich auch schon das zweite Mal und ich fand sie jedes Mal unkompliziert. Also
wenn ich eine Businesskarte buche, könnte es sein, dass ich da neben dir sitze?
Ja, also das heißt auch ein ganz normaler Businessmann neben ihr. Also ich glaube, er war da jetzt nicht so irgendwie
dem
on fire.
Wurscht.
Also ich glaube, dem war es komplett wurscht, ja. Aber es ist ja auch, glaube ich, fast das Beste, weil wenn da irgendein Fan daneben sitzt, ist das natürlich schon unangenehm.
Da würde ich auch, das würde mich auf die Palme bringen, wenn die da neben mir, wie er sitzen würde, mich die ganze Zeit angrinst.
Ja, eben. Deswegen glaube ich, war es ihr wahrscheinlich auch ganz recht, dass da einfach so ein ganz normaler Businessman saß. Und ja, aber man erlebt da natürlich immer wieder was mit Promis. Also
was war deine positivste Promi-Überraschung?
Also ich glaube, das war tatsächlich der Howard Carpendale. Also ich meine, der ist jetzt ja nicht so ganz in meiner Altersklasse, aber der war wirklich super nett. Also den hatte ich auch, das war wirklich auch mein Gast in der Business Class auf dem Weg nach Washington war das, glaube ich. Und der hat sich dann total gefreut und war richtig süß. Und dann habe ich ihn in dem Atemzug natürlich dann auch gefragt, ob er vielleicht ein Foto mit mir machen würde, weil das ist natürlich immer was, wo wir jetzt nicht immer unbedingt fragen sollen.
Dürft ihr das überhaupt fragen?
Also bei manchen Geschichten gibt es auch Vorgaben, wo wir wirklich dran angehalten sind, nicht zu fragen. Aber er war jetzt nicht so ein Ober-VIP, wo jetzt irgendwie vorher irgendwelche Special-Anweisungen kamen.
Ihr bekommt da teilweise Anweisungen, wie ihr mit den Leuten umgehen müsst.
Ja.
Bei wem und was?
Also es sind halt dann Special-Flüge, wo wirklich mehr aufeinander kommt. Das wird eigentlich über die PR-Abteilung bei uns geregelt, aber ich war da einmal zur Corona-Zeit quasi in so einem PR-Flug und das war vom FC Bayern quasi. Also es war die komplette FC Bayern-Mannschaft mit Trainer und so weiter und dann haben wir die nach Moskau geflogen und da wird natürlich vorher gesprochen, ist ja auch vollkommen verständlich, dass wir da jetzt nicht als Flugbegleiter dann, weil das ist ja ein Flugzeug voller Promis gewesen und da wurde schon vorher mehrmals darauf hingewiesen, dass wir das halt nicht machen sollen und das hat auch keiner gemacht. Wir waren natürlich da alle professionell, was ja auch wichtig ist und aber es war natürlich schon super spannend, die mal alle so hautnah zu sehen, weil die kennt man ja trotzdem alle nur vom Fernsehen.
Wie waren die so, die Businessmänner oder war es der lustige Klassenausflug mit der Mannschaft?
Ja, tatsächlich zweiteres. Das sind halt trotzdem super viele junge Männer, muss man ja ehrlich sagen. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, die haben einfach eine Gaudi und sind natürlich auch angespannt von so einem Spiel. Ist vielleicht nach dem Spiel dann auch wieder was anderes und die haben sich da auch wirklich vorbereitet und eigentlich auch viel halt ja am Laptop sich irgendwelche anderen Spiele, glaube ich, angeschaut, aber ich weiß nicht, ob ich da dann zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern würde, aber das war wirklich eigentlich eine gute Stimmung. Also die haben da schon ihre Gaudi, wie du sagst, also wirklich wie so ein Klassenausflug eigentlich. Weil
und mit welchen davon möchtest du nicht fliegen?
Das ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, dann eher mit so königlichen Menschen, wo man dann eher dann Angst hat, irgendwie sich falsch auszudrücken.
Die haben doch alle Privatjets.
Ja, die meisten schon, aber es kommt wohl tatsächlich schon auch mal vor. Also es hört man schon auch, dass dann mal irgendwer tatsächlich auch in der Business fliegt. Und da hätte ich, glaube ich, schon Angst, wie man die richtig anspricht. Deswegen, da wäre ich jetzt vielleicht nicht ultra scharf drauf, um ehrlich zu sein. Ja.
Gehen die dann auch den gleichen Eingang rein? Oder haben die so separate Zugänge? So jetzt, wenn die Heidi Klum mal Business Class fliegen muss, die fliegt ja eigentlich schon First Class.
Ja, genau, die ist mit Sicherheit an dem Tag über die First Class Lounge da rein. Also die geht mit Sicherheit nicht die ganz normalen Passagierwege. Die haben da schon ihre Schlupflöcher und die werden tatsächlich auch mit dem Auto zum Flieger gebracht. Also da fährt dann oft so ein Porsche oder so ein BMW vor und dann steigen die da aus und werden direkt zum Flugzeug gebracht.
Ach so, die fahren dann nicht mit dem Bus?
Nee, die fahren nicht mit dem Bus.
Kann ich das für mich auch machen lassen? Mal ganz ehrlich, also dass ich sage, Leute, das geht.
Aber du musst halt den Geldbeutel aufmachen.
Wie viel kostet sowas, weißt du das?
Nee, also es kommt halt auch wieder auf den Flug an und so weiter. Und dann gibt es auch noch die Kunden, die halt eben ihren Status, die Statuskunden halt haben. Also der Hon Circle Member ist bei uns auch so ein...
Was ist das?
Es sind auch die Gäste, die halt am meisten fliegen, die sammeln ihre Flugmeilen und die haben den gleichen Status fast wie so ein Promi. Also die werden auch mit dem Porsche zum Flieger gebracht und die haben da wirklich ein bisschen Spezialbetreuung, weil die halt unsere besten Kunden sind sozusagen. Genau, also wenn du ganz, ganz viel fliegst und dann irgendwann Senator oder Hon wirst, dann kannst du da auch schön gemütlich dich chauffieren lassen.
Tesla hinfahren, genau. Und dann sagen, jetzt muss ich aber den Tesla erst in die Garage bringen, ja. Weil sonst steht dir da ewig auf dem Rollfeld rum.
Ja, nee, das ist dann nicht dein eigenes Auto, sondern die chauffieren dich schon, also... Genau, und das wissen wir dann auch, dass die kommen meistens halt als erstes, aber zum Beispiel die Heidi Klum letztes Mal, die ist eigentlich eher als letztes kommen, also war die Business Class schon voll und ja, vielleicht war sie noch irgendwo.
Gab es da nicht Leute, die dann gesagt haben, darf ich mal vorgehen und ein Foto machen und bla bla bla?
Ja doch, das kriegen dann schon manchmal die Leute mit, weil wie gesagt, wenn die da auch mit dem Auto vorfahren, das fällt ja auch auf, also das hatte ich da schon auch mal, dass dann ein anderer Gast aus der Echo gesagt hat, so, oh, wer war denn das? Und ich bin mir fast sicher, dass die Heidi Klum stimmt das und das, sowas kommt dann schon auch mal. Aber kannst natürlich nicht dann vorschicken, weil das ist ja dann schon ein bisschen grenzüberschreitend.
Gibt es etwas, das dich bei Passagieren immer wieder zur Weißglut bringt, wo du sagst, ach bitte, hört halt auf, jetzt kannst du es loswerden?
Ja, ja. Ja, da gibt es natürlich eine ganze Latte, was uns rasend macht, aber was wohl wirklich am Nerv fixen ist, bin ich, also ich glaube, da spreche ich auch für viele Kollegen, ist halt auf der Kurzstrecke das Gepäckthema, weil halt auf der Kurzstrecke die meisten Leute keine Lust haben, ihr Gepäck aufzugeben. Ich meine, wenn man jetzt nur so ein Wochenende, was weiß ich, nach Lissabon, Hamburg oder sonst wohin fliegt, dann versucht man halt oft nur mit kleinem Gepäck zu reisen, was auch verständlich ist, aber die Leute sind halt dann trotzdem am Shoppen und dann im Duty-Free und dann haben sie noch ihre Kameratasche dabei und dann sind die halt oft komplett überladen. Und wenn das halt ganz viele machen, dann laufen auch die Gepäckfächer über und dann werden sie natürlich alle sauer, weil sie ihre Sachen nicht unterbringen. Und das ist dann immer so eine Kettenreaktion und dann müssen wir natürlich irgendwie schauen, dass wir es irgendwo unterkriegen. Und teilweise muss auch was ausgeladen werden und halt nach unten in den Frachtraum gebracht werden. Und das ist natürlich...
Kommt man da vom Innenraum, kann man da nicht irgend so eine Klappe rausmachen und einfach das runterschmeißen?
Nee, das geht leider nicht.
Also man kommt nicht wie bei den Filmen nee. In den Frachtraum runter?
Nee, also keine Chance. Theoretisch gibt es da natürlich immer irgendwo was, aber jetzt in ganz klassischen Passagierflieger ist das jetzt nicht so vorgesehen, dass man da irgendwo eine Klappe aufmacht und da irgendwas runterwerft, weil man muss das ja dann auch mit dem Namen versehen und schauen, dass der Gast auch seine wichtigsten Sachen rausnimmt, wie Reisepass oder Tabletten oder was man ganz wichtig braucht.
Ich bin einer davon. Ich habe auch immer alles dabei. Ja, genau. I'm so sorry. Aber
ja.
Ich denke, ich bin sehr reinlich. Mein Flug nach Amerika,
ja.
Also mal ganz ehrlich, die Amis, die sind schon ein eigenes Völkchen, gell?
Ja, ja, klar.
Da liegt alles rum.
Ja, die sind ein bisschen chaotisch, ja.
Ja, was ist das schlimmste Volk?
Ah, das ist vom Flug zu Flug natürlich unterschiedlich. Da merkt man die Kulturunterschiede so an sich natürlich schon. Also so die asiatischen Ziele, sowas wie eben Tokio oder ja, Shanghai, Osaka, solche Geschichten, die sind super ordentlich. Also die sitzen alle brav mit ihrer Schlafmaske drin und teilweise auch so Slippers für die, also so Schuhschlappen und so, die sind da ganz ordentlich und alle ganz brav nach hinten gelegt, also wie so Püppchen. Und dann gibt es natürlich auch so wie Indien oder Amerika, wo es manchmal chaotisch ist und die Kinder schreiend durch die Gegend laufen und halt alles am Boden geworfen wird. Und das ist halt manchmal schon chaotisch, muss man sagen. Also da merkt man schon die kulturellen Unterschiede einfach. Also es ist jetzt nicht jeder Flug gleich.
Was ist für dich der schlimmste Flug, wo du sagst, bitte nicht da? Der Malle-Flug, stimmt's?
Nee, tatsächlich nicht. Also Malle ist immer so das Klischee, aber unser Publikum bei meinem Arbeitgeber ist halt natürlich trotzdem, also ich bin schon öfter Malle geflogen und bei uns sind das eher dann ältere Ehepaare, die da zum Golfen fliegen.
Und zur Yacht.
Oder genau, also wir haben da schon ein bisschen anderes Publikum als jetzt halt, wie du vorhin angesprochen hast, Ryanair oder so. Also bei Ryanair fliegen dann eher so die Junggesellenabschiede und die Fußballmannschaften und bei uns sind es dann eher die Ehepaare und die Rennradfahrer und auch tatsächlich wie jetzt halt du, jemand mit seinem Dackel zum Beispiel. Also wir haben da Mallorca ganz oft auch Kollegen oder Kunden, die mit ihrem Hund fliegen. Der darf ja auch oben mitfliegen.
Ich würde das nie machen.
Ja, weil machen viele.
Ja, aber der muss doch einmal auf Toilette.
Ja.
Wie machen die das dann? Kackt der dann in und du musst das wegmachen? Nee.
Nee, also die müssen eigentlich in ihrer Box drinnen bleiben, also in ihrer Transporttasche.
Ja, aber wenn er muss, und, dann muss er.
Ja, und dann haben die Leute halt meistens wie so Inkontinenz-Einlagen und dann muss er halt da drauf pinkeln oder die gehen teilweise mit dem auch aufs Klo und legen dann da die Einlage aus. Aber das kann halt, glaube ich, auch nicht jeder Hund, dass der dann da auf Kommando hinpinkelt. Ja. Also es geht natürlich auch mal in die Hose, aber es gibt auch so Tabletten, dass die wirklich dann auch mal, blöd gesagt, 10 Stunden nicht pinkeln, das gibt's auch. Aber ich hatte es natürlich auch schon mal erlebt, dass so ein, also da hatte jemand einen Welpe dabei, es war wirklich ein ganz kleiner Süßer und der hat natürlich auch mal bei uns in die Küche gepinkelt, das ist natürlich dann schon nicht so gut.
Richtig sauer werden kannst du ja da auch
nee,
nicht.
Nee, was willst du da machen, gell?
Aber da gibt es so Momente, wo du denkst, Leute, mit dem Neugeborenen jetzt rumfliegen muss das sein oder mit dem Welpen oder so.
Ja, klar, ja.
Weil du bringst die auch nicht ruhig.
Nee, aber da bin ich jetzt nicht in der Position zu sagen, also was soll das, sondern das sind ja unsere Kunden und das muss natürlich jeder selber entscheiden.
Also ich könnte aus der Haut fahren. Wenn da so ein Schreikind, also alle sollen fliegen, aber das ist dann schon anstrengend.
Ja,
ich brauche sie immer ganz ruhig bei der Arbeit.
Ja, nee, das ist natürlich uns auch lieber, muss ich auch sagen. Also wir schauen ja auch vorher, wo die Babys sind, weil wir müssen den Babys ja einen anderen Gurt bringen und so. Die sitzen ja... Also Kinder unter 2, die sitzen ja auf dem Schoß von den Eltern und die brauchen dann extra einen kleineren Gurt natürlich und eine kleinere Schwimmweste und so. Und da hatte ich es jetzt halt dieses Jahr auch schon einmal, dass in meinem Teil von der Economy einfach 6 Babys waren. Also in einem Compartment, wo irgendwie nur 15 Reihen waren, also ein relativ kleiner Teil. Eigentlich, da waren einfach 6 Babys und dann dachte ich mir auch, wow, die armen Gäste, weil da wird ja immer irgendeins schreien.
Ja, ja, ja.
Und das war auch so, das war wirklich maximal anstrengend für alle und das hat mir auch für die Leute leid getan, weil der Flug einfach ausgebucht war und wenn du dann in so einem Teil sitzt, wo 6 Babys sind, also es war auch für die Eltern, weil es war halt immer so eine
Kettenreaktion. Warum machen die das dann?
Ja, es war einfach ein Flug mit sehr vielen Kindern, es waren überall viele Kinder, aber der eine Teil war halt maximal. Also da war ich auch ein bisschen, da waren wir schon gestresst.
Jetzt bist du gelernte Krankenschwester.
Ja, genau.
War dir dieser Job schon mal nützlich auf deinen Flügen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass das im Briefing, also in der Vorbesprechung, wo wir uns kennenlernen, auch immer Thema ist, Erste Hilfe. Und da wird dann auch immer in die Runde gefragt, also da redet ja der Purser und fragt, wer sowas erlebt hat. Und dann wird auch immer gefragt, ob jemand einfach eine Zusatzausbildung hat, ob da jemand irgendwie Feuerwehrmann ist oder Rettungssanitäter oder eben Krankenschwester. Und da melde ich mich tatsächlich schon immer und erzähle das kurz. Und dann freuen sich natürlich immer alle und sagen, ah, super, wenn was ist, dann kommen wir alle zur Sophie, weil die macht das dann schon. Aber nee, so ist es dann tatsächlich nicht. Wir sind dann ein Team und klar kommt es dann mal, wenn es jemandem schlecht wird, dass sie dann mich dazu holen und sagen, komm, schau dir den mal an. Was hältst denn du davon? Und ja, das habe ich schon immer wieder, weil auf der Langstrecke, ich meine, kann man sich ja vorstellen, das sind auf so einem 380 500 Menschen. Ich meine, da geht es immer mal jemandem schlecht.
Aber so eine richtige Notfallsituation gab es noch nicht.
Nee, also ich hatte schon super, super viele solche Erlebnisse, aber ich hatte Gott sei Dank, toi, 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 noch nie was, wo es komplett eskaliert ist. Also ich hatte noch nie irgendwas, wo man gesagt hat, ja, so, jetzt ist zu viel hier los, jetzt müssen wir wirklich notlanden oder wir müssen irgendwie schauen, was wir jetzt hier noch machen können. Also
Stichwort Herzinfarkt.
gibt es natürlich auch immer wieder, muss man ehrlich sagen. Ist natürlich,
Notlandung.
ja, genau. Aber es geht natürlich auch nicht überall. Also ich meine, Richtung Amerika kann man sich sehr gut vorstellen, da ist halt ewig lang Wasser unter einem. Also da kannst du halt auch nirgends runter.
500 Menschen sitzen in so einem A83. Ich dachte
Ja.
eigentlich noch mehr.
Ja, also ganz genau sind es, glaube ich, 505 bei unserem Modell. Aber es gibt auch Flieger, die haben das All Echo, dann passen da noch mehr rein.
Ja, weil ich war, glaube ich, bei 800 irgendwann am
Ja, das
Schluss.
gibt es auch. Also ich kann dir jetzt keine genauen Zahlen sagen.
Ganz ehrlich, ich denke mir immer, da ist doch irgendein Kettenraucher dabei,
Ja.
der da sagt, hey, ich muss jetzt da
Ja,
irgendwo
ja. Das
einziehen.
passiert natürlich auch regelmäßig, muss man sagen, dass dann jemand denkt, ach, das fällt jetzt nicht auf, wenn ich am Klo mal schnell so eine E-Zigarette da pfeife.
Fällt's auf?
Das fällt auf, weil da geht immer der Alarm an tatsächlich. Also das unterschätzen die Leute total.
Aber da gibt es
Aber
dann so Mythen, dass man sagt, man kann da
ja.
so ein feuchtes Tuch vor den
Nee, nee.
Mund hintun und da
Ja,
reinatmen. Es
ja.
geht.
Ja, ich meine, wie gesagt, das passiert schon immer mal wieder und manche Leute meinen halt, sie müssen das testen, aber das fällt tatsächlich fast immer super schnell auf. Und ich meine, so eine E-Zigarette ist natürlich dann noch ein bisschen weniger Risiko als eine richtige Zigarette, weil Feuer in der Luft ist halt unser größter Endgegner. Deswegen ist es auch so ein sensibles Thema. Also viele Leute unterschätzen das halt total, aber wenn es da oben halt brennt, dann ist halt richtig die Kacke am Dampfen, auf gut Deutsch gesagt. Das tut mir leid für den Ausdruck, aber es ist halt wirklich dann lebensgefährlich für alle. Da hat sich
Naja,
halt
jetzt übertreib
der
mal nicht.
Gedanke bisschen, ja doch, das ist bei uns schon so. Also bei uns ist das wirklich ein sensibles Thema. Ja.
Wie geht ihr da mit einem um, wenn ihr da so einen
Ja.
Alten seht, der da im Klo seine Stolbesand anzündet und sagt,
Ja, da gibt
ja,
es
ist ja
schon
kein
richtig
Problem.
Ärger. Ja, nee,
Echt?
da gibt es
Dann könnt
richtig
ihr ja auch
Ärger,
nichts
ja.
machen. Dann setzt ihr mich hin und sagt, okay, sorry.
Ja, das kommt natürlich darauf an, wie der Gast reagiert, wenn er sagt, oh Gott, das ist ihnen jetzt peinlich
Wusste
und
ich
tut dir
jetzt
leid. Ja,
nicht.
genau. Aber wenn da jetzt jemand blöd kommt, dann gibt es schon Ärger vom Kapitän oder von der Purserin oder wie auch immer. Und dann gibt es da auch schon Tools. Also wenn der sich total blöd anstellt, dann kann es da schon auch mehr Konsequenzen geben.
Habt ihr da mit dem Kapitän auch was zu tun?
Ja,
Kannst du
schon.
nicht?
Auf
Ja,
jeden Fall.
ich muss jetzt mit dem Mythos aufräumen oder du
Ja.
wirst ihn bestätigen.
Ja.
Stimmt es? Sie
Oh.
doch schon. Stimmt es, dass der Kapitän generell immer mehrere Bräute an Bord hat?
Nee, also klar, es gibt immer so, wie in jeder großen Firma, so seine Geschichten, wer mit wem und wie auch immer. Da gibt es natürlich alles Mögliche und das macht dann auch schnell die Runde, auch in so einer großen Firma. Aber an sich ist es jetzt nicht ganz so krass, wie es immer dargestellt wird. Also es hat jetzt nicht jeder, es gibt
Aber
auch.
er ist schon der Hahn im Korb.
Nein, also ich muss jetzt zum Beispiel auch von letzter Woche berichten. Da war ich auf Kurzstrecke und da war ich die einzige Frau in der Crew. Also es
Echt
waren fünf
tatsächlich?
Männer, also zwei im Cockpit und also insgesamt waren wir quasi dann noch drei Männer in der Kabine und ich dann noch. Also da war ich wirklich die einzige Frau. Also das
Also
war, gibt's auch.
drei Schwule und du.
Ja,
Ja,
genau.
ist
Ja,
da,
die, also
sorry, es ist echt ein Mythos, aber
ja.
90% der Flugbegleiter.
Ja, das ist auch so ein Ding. Ja, das stimmt.
Tatsächlich.
Ja, doch, doch. Also die waren auch alle vergeben. Also die in der Kabine hatten alle irgendwie einen Partner oder waren auch verheiratet. Und
Ach
das,
so, gibt es ja männliche Flugbegleiter, die eine
ja.
Frau haben.
Ja,
Aber nicht so viel
es
wahrscheinlich.
gibt schon auch ein paar. Es gibt natürlich schon auch ein paar Ausnahmen, also wie immer. Ich
Es
denke, es
ist ja
gibt auch
Wahnsinn.
Friseure.
Der
Friseure ist es ja
Mythos
auch so.
bestätigt sich
Ja,
tatsächlich.
ja,
Warum
ja.
ist es so?
Ich weiß auch nicht, das ist einfach so ein Berufsbild, wo anscheinend irgendwie da interessanter ist. Ich weiß nicht, warum das genauso ist, aber. Ja, es ist schon wirklich so.
Es ist ja wirklich ein geiler Job, gell?
Ja.
Ich bin jetzt ganz indiskret, was verdient man da?
Also man verdient sich keine goldene Nase, das ist schon so. Also früher war das ja ein sehr gut bezahlter Job, da gab es noch andere Verträge und so weiter. Also ich muss sagen, der Gehalt ist quasi ähnlich gewesen wie im Krankenhaus. Also ich muss mich da nicht großartig umstellen. Also der Krankenschwesterngehalt ist vergleichbar mit dem Flugbegleitergehalt. Und
also zwischen 2.000 und 3.000 Euro netto.
Genau, also es kommt dann wieder darauf an, wie viel man fliegt, ob man Vollzeit fliegt, wie viel Langstrecke und dann rechnen manche unsere Spesen mit ein und sagen, das ist ja auch mein Geld, aber die Spesen sind ja eigentlich auch für die Versorgung vor Ort gedacht, also das sieht immer jeder ein bisschen anders, aber ja, im Grunde kann man davon schon gut leben, aber es kommt ja dann auch immer drauf an, wo man lebt, also im Münchner Raum ist halt einfach mittlerweile super teuer, deswegen habe ich zum Beispiel auch wieder aufgegeben, weil wenn man für ein kleines WG-Zimmer irgendwie 800 Euro zahlen muss, dann sind natürlich 2000 Euro wieder wenig, aber wenn man jetzt wieder im Raum von der Oberpfalz wohnt, dann kriegt man ja für 700 Euro wieder was ganz anderes, also ja, da muss man halt immer ein bisschen abwägen und dann ist bei uns schon auch der Punkt, da wir von den Ruhezeiten her viel Freizeit trotzdem haben vom Fliegen, hat eigentlich fast jeder gefühlt bei uns auch einen Nebenjob. Also es sind halt noch super viele in der Gastronomie unterwegs oder wie jetzt ich, dann gibt es auch so Leute, die da aus der Reihe tanzen und wirklich noch in einem ganz anderen Beruf arbeiten. Oder es gibt auch welche, die selbstständig sind. Letztes hatte ich einen Purser, das war auch witzig, der hatte so einen ganz schicken Kugelschreiber und dann stand da ein Name drauf und dann habe ich gesagt, was ist denn das für eine Firma? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin nebenberuflich noch Kammerjäger. Das war auch so zwischen dem Service und ich dachte, wow, super wild auch. Also da bin ich mit meiner Kombi mit Krankenschwester schon wieder harmlos.
Das heißt, du bist ziemlich schnell wieder zurück ins Krankenhaus.
Ja, genau. Und das ist halt auch immer gut, muss man sagen, weil die Fliegerwelt halt trotzdem sehr schnelllebig ist und das ist immer gut, noch ein zweites Standbein zu haben. Und Krankenschwester, ich meine, das ist halt so ein Job, da geht halt die Arbeit mit Sicherheit einfach nie aus. Und deswegen ist die Kombi eigentlich für mich echt ganz schön, weil ich sage, auch wenn ich irgendwann mal halt vielleicht auch mal Mama werden will oder so, dann ist das halt auch ein Job, wo mir vielleicht da auch hilft. Und wenn ich sage, ich will dann entweder ganz wenig fliegen oder gar nicht mehr fliegen. Im Krankenhaus kriege ich halt immer einen Job.
Sie plant mit Weitsicht, die liebe Sophie.
Ja, schon.
Wie viele Jahre machst du dann den Job jetzt als Flugbegleiterin schon?
Das sind jetzt tatsächlich schon 6 Jahre. Also, ja.
Dann hast du praktisch 2 Jahre vor Corona begonnen.
Ja, genau. Also nicht ganz 2 Jahre, aber ja, so 1,5 und dann ging das ganze Drama da los.
Und dann bist du sofort wieder ins Krankenhaus und hast gesagt, okay, gut, und dann hast du die beiden Jobs beibehalten.
Genau, ja, richtig.
Aber wie schaffst du das dienstplanmäßig? Weil du hast ja einen extrem eng getakteten Schichtplan im Krankenhaus, den du 2 Monate vorher schreiben musst.
Ja.
Aber dann hast ja du noch einen Schichtplan. Also das geht ja gar nicht.
Nee, also so gesehen geht's nicht, das stimmt. Also da muss ich ein großes Danke an meinen Chef im Krankenhaus aussprechen. Der macht da viel mit mir mit und der ist da sehr tolerant, Gott sei Dank. Also er hat schon mal zu mir gesagt, mehr so bunte Vögel wie mich könnte er nicht gebrauchen, aber eines quasi zu verkraften so ungefähr. Also es läuft tatsächlich so, dass ich immer auf meinem Flugplan warte und sobald ich den habe, schreibe ich meinem Chef tatsächlich über WhatsApp im Krankenhaus, wann ich quasi verfügbar wäre und dann pickt er sich quasi 2-3 Tage raus und an den Tagen, wo ich komme, kriegt halt dann zum Beispiel eine andere Kollegin, die viele Überstunden hat, dann mal das Wochenende frei oder so.
Also das heißt, du arbeitest aktuell Teilzeit als Flugbegleitung und Teilzeit im Krankenhaus.
Genau, also Hauptarbeitgeber ist bei mir das Fliegen und im Krankenhaus bin ich im Minijob. Also tatsächlich, da war ich auch mal eine Zeit lang mehr, aber mittlerweile mache ich es nur noch auf Minijob-Basis, was für mich einfach selber am unkompliziertesten ist.
Dafür hast du einen Partner?
Ja.
Mhm. Und der macht das mit?
Ja, Gott sei Dank schon.
Wie lang hast du den schon?
Knapp 2 Jahre jetzt, ja.
Und dann heißt, ach, ich bin da und da im Krankenhaus. Ist der Partner der Grund, weshalb du wieder in die Oberpfalz gezogen bist?
Ja, tatsächlich auch, ja.
Weil du fährst ja jetzt mal locker 1,5 Stunden länger zur Arbeit zum Flughafen.
Ja, eigentlich sogar eher 2 Stunden. Also das ist schon das größte Manko, sage ich mal. Also die Zeit, die auf der Strecke bleibt, eben auf der Autobahn, das ist schon am nervigsten, bin ich ganz ehrlich. Das ist natürlich manchmal schon sehr anstrengend, aber gut, das habe ich mir ja so ausgesucht und deswegen will ich da auch nicht so rumjammern.
Also, wenn du meine Freundin wärst, ich hätte ja Angst um dich.
Ja.
Dass da eine Flugzeugentführung ist, dass der die Kiste abstürzt. Ja. Wie geht's dir dabei?
Ja, also so im Flieger habe ich tatsächlich gar keine Angst. Also ich sage auch immer, das Gefährlichste bei mir ist eigentlich der Weg nach Hause. Also halt vom Flughafen dann nach Hause zu fahren, weil das ist halt schon so ein Thema. Ich meine, da muss man sich halt auch und seinen Körper kennenlernen. Aber ist es ja zum Beispiel so, wenn ich in Amerika bin, dann bin ich dann den Tag ja noch vor Ort. Dann haben wir meistens eine Nachtschicht, also dann arbeiten wir die Nacht durch. Dann bin ich irgendwann im Vormittag in München und dann muss ich noch 2 Stunden heimfahren. Deswegen ist der Tag halt manchmal so 30 Stunden lang. Da ist natürlich manchmal schon das Thema, wo dann immer jeder sagt, bitte pass auf, bitte schlaf erstmal oder so. Aber man will ja nach Hause. Ich meine, alles, was man will, ist dann heim und unter die Dusche und ins Bett. Und deswegen ist bei mir mittlerweile so das Ritual, dass ich mir tatsächlich in der Basis einen Kaffee hole, dann eine Stunde Auto fahre und dann mache ich meistens einen Powernap auf der Autobahn, halt irgendwo auf der Raststätte. Da habe ich schon so meine Anlaufpunkte, wo ich mich da quasi zurücklehne und dann mache ich halt eine halbe Stunde wirklich so also ganz strikt den Wecker an und dann hole ich mir nochmal einen Kaffee und dann fahre ich halt nochmal eine Stunde.
Sehr getaktet, liebe Sophie, aber ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du Angst hast, dass da irgendwann mal ein böser Mensch drin sitzt, der plötzlich da die Waffe zieht und so.
Ja, klar.
Habt ihr denn immer so einen Air Marshal an Bord, wie man es aus den amerikanischen Filmen kennt?
Ja.
Ist der immer dabei?
Nee, die sind nicht immer dabei und im Grunde dürfen wir das auch gar nicht so genau wissen. Also das wird uns nicht gesagt, dass jetzt der oder der ein Air Marshal ist, aber es gibt natürlich ein paar so Anzeichen, aber ich glaube, die darf ich jetzt tatsächlich nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Was wäre deine größte Panik, was passieren könnte?
Ja, die größte Panik hast du natürlich schon angesprochen. Das ist natürlich, wenn es komplett eskaliert, wie irgendwelche Entführungen oder irgendwie so Bombendrohungen oder wenn tatsächlich irgendein Gast halt komplett ausflippen würde. Ich meine, das kommt ja tatsächlich immer mal wieder vor.
Was war da deine schlimmste Erfahrung bisher?
Tatsächlich auch so Panikattacken-Thema. Da hast du mich ja gefragt, welcher der schlimmste Flug war. Und das war tatsächlich letztes Jahr ein Flug. Das war wirklich super unangenehm. Da waren wir am Weg nach Tokio. Und da habe ich mich super drauf gefreut, weil ich war tatsächlich noch nie in Tokio und ja, leider jetzt immer noch nicht. Und da waren wir schon gut unterwegs, also ich glaube, das waren schon fast 4 Stunden. Und da waren wir mit dem ersten Service fertig und haben uns eben schon darauf vorbereitet, wie wir vorhin gesprochen haben, wer jetzt ins Bett geht und wer jetzt hier die Wache hat. Und dann kam der Purser und hat gesagt, ja, er hat leider schlechte Neuigkeiten, wir sind gerade umgedreht. Und wir sind umgedreht. Ja, wir fliegen jetzt wieder zurück nach München, er erklärt uns das jetzt. Und dann kamen aber schon die ersten Gäste, die das halt leider schon am Display gesehen haben, so, hä, irgendwie, wir drehen gerade um, was soll das? Und dann kamen schon die ersten Fragen und die mussten wir dann natürlich erstmal vertrösten, weil wir selber noch nicht genau wussten, was los ist. Und lange Rede, kurzer Sinn war eigentlich, dass es halt technische Probleme im Cockpit gab. Also da war irgendein Hydrauliksystem, das da auffällig war. Und das Hydrauliksystem ist quasi für die Fahrwerke vom Flugzeug zuständig, dass die eben ein- und ausgefahren werden können. Und das haben die auch ewig analysiert, aber der Fazit war, dass wir tatsächlich zum Reparieren wieder zurück nach München müssen. Aber es war natürlich den Gästen ein bisschen schwierig beizubringen, weil die natürlich dachten, also wenn da was kaputt ist, wieso landen wir dann nicht sofort und wieso fliegen wir dann jetzt nochmal 4 Stunden zurück und hin und her, das war natürlich ein riesen Rattenschwanz.
Ich wäre durchgedreht.
Ja, und da sind tatsächlich dann auch ein paar durchgedreht. Also wir hatten dann natürlich viele unterschiedliche Kulturen dabei und die asiatischen Gäste waren wieder alle super brav. Und dann hat man natürlich andere, ich meine, ich muss da jetzt ja keine nennen, glaube ich, aber es gibt halt aufbrausendere Kulturen und die hatten dann echt 3 oder 4 Leute eine Panikattacke, weil sie gesagt haben, also die dachten halt, sie müssen jetzt sterben, weil wir jetzt da halt technische Probleme haben. Und das war halt dann schon für uns auch super anstrengend.
Ja, sorry, aber also, wenn das Fahrwerk nicht ausfährt, dann kann ich nicht landen. Also das ist ein Problem.
Ja, das ist ein Problem, aber es konnte ausgefahren werden, aber das Problem war dann eher wie das Einfahren. Also deswegen mussten wir auch wieder zurück.
Sorry, aber das hättest du mir nicht glaubhaft vermitteln können, weil das kommt doch eh alles aus Japan und China.
Ja.
Dann sollen sie es da unten doch gleich wieder selber richten.
Ja.
Also die sind ja auch nicht.
Nee, das stellt man sich so vor.
Hätte ich dir nicht geglaubt.
Ja, verstehe ich auch. Das war auch eben schwierig also zu verstehen und deswegen war das für uns auch sehr anstrengend, das den Leuten irgendwie beizubringen. Und dann hat man natürlich auch noch Sprachbarriere, wenn jemand nur Spanisch, Italienisch oder sonst was kann. Und deswegen war das ein sehr langer, aufreibender Arbeitstag, weil wir dann halt nach 8 Stunden Flug einfach wieder da waren, wo wir gestartet sind.
Ist da diese Rutsche ausgeklappt?
Nee, das nicht. Also ist dann auch ja nichts passiert. Also es musste halt einfach repariert werden. Aber es ist nichts mit Rutschen oder sonst was. Also wir sind da ganz normal dann ausgestiegen. Aber ja, es war
bist
halt.
Bist du schon mal gerutscht? Also ja. Da diese Rutsche?
Ja, also ja, wir müssen tatsächlich auch rutschen in der Ausbildung. Also da muss jeder mal rutschen und so weiter. Also das habe ich schon gemacht. Ja.
Aber in echt noch nicht?
Nee, in echt noch nicht. Und das hoffe ich auch, dass das dabei bleibt.
Und ganz, ganz toll.
Ja.
Also ich denke mir, das immer früher war so, da stand die Stewardess vorne mit ihren Sauerstoffdingen.
Ja.
Das machst du auch noch regelmäßig, oder?
Ja, das ist aber tatsächlich auch wiederum dann nur auf der Kurzstrecke. Also auf der Langstrecke, da haben wir immer diese klassischen Videos, die jeder so kennt. Aber auf der Kurzstrecke gibt es ja meistens tatsächlich gar keine Bildschirme und da müssen wir dann da rumtanzen. Ja.
Also schon ein bisschen peinlich, oder?
Ja.
Kommst du da blöd vor? Ich würde
also,
mir so blöd vor.
Ja, die ersten Male waren schon schlimm. Also da fühlt man sich halt auch super beobachtet. Aber irgendwann macht man das halt auch einfach, das spult man einfach automatisch ab und ja, ganz viele Leute schauen ja auch gar nicht. Wie gesagt, die meisten sind am Laptop oder spielen irgendwas an dem Handy rum oder irgendwas. Also
sind bei dir schon mal diese Masken dann runtergefallen?
Nee.
Also ich habe gehört, wenn das Flugzeug abstürzt, soll man den Kopf zwischen die Beine tun.
Ja. Mhm.
Echt?
Ich meine, der Kopf ist halt sensibel am Körper und der muss halt geschützt werden. Also wenn es so weit kommt, dass da wirklich so ein krasser Aufprall wäre, dann muss halt der Kopf da irgendwie geschützt werden. Und dann kann es natürlich auch sein, dass halt Sachen durch die Gegend fliegen und so weiter. Und deswegen ist es mit dem Kopf halt so ein Ding.
Wenn jetzt ein Zuhörer sagt, Mensch, das wäre mein Job.
Ja.
Welche Schattenseiten muss er noch wissen?
Ja gut, also ich glaube, das sind die klassischen Schattenseiten. Ich meine, man muss halt eben sich bewusst machen, dass man halt eben oft auch fehlt, was du vorhin schon mal angesprochen hast. Also es ist natürlich planungstechnisch manchmal schwierig, weil wir jetzt nicht wie bei einem normalen 9-to-5-Job halt jedes Wochenende frei haben und die Feiertage vor allem. Also Feiertage sind natürlich so ein Thema wie Weihnachten, Ostern und so weiter. Das ist halt nicht gesagt, dass wir da wirklich zu Hause sind. Und wenn einem das super wichtig ist, dann ist es natürlich auf jeden Fall der falsche Job, weil man muss halt wirklich Weihnachten auch mal in Bangkok, Mumbai und Co. feiern. Also es ist halt nicht so, dass man da immer zu Hause sein kann. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Punkt, was jetzt nicht jedermanns Sache wäre. Dann der Punkt, dass man halt ganz regelmäßig Koffer ein- und auspacken muss, weil das mögen ja auch ganz viele nicht, immer so aus dem Koffer zu leben. Das ist natürlich auch manchmal nervig. Und halt die Anreise zum Flughafen, also. Und ich habe auch super viele Kollegen, die wohnen dann aber trotzdem in Österreich zum Beispiel oder in Hamburg, Berlin und so weiter, weil früher zum Beispiel Hamburg und Berlin ja auch eine Basis hatte, aber die reisen halt jetzt mittlerweile mit dem Flugzeug nach München und fangen da dann erst das Arbeiten an. Das muss man sich halt schon
müssen
überlegen.
Müssen die das dann bezahlen?
Ja, genau.
Aber ihr habt doch Bonusmeilen. Kriegst du jeden Flug Bonusmeilen?
Nee, Meilen kriegen wir tatsächlich gar nicht, aber wir haben natürlich andere Mitarbeiterpreise. Also es ist schon so, dass die weniger zahlen. Aber ich meine, ich muss ja auch mein Auto selber zahlen und meinen Sprit. Und das kann man natürlich wieder bei der Steuer angeben und so weiter.
Was war dann das schönste Land, wo du bis dato gereist bist?
Also ganz allgemein war das schönste Land, aber das war halt Urlaub mit einer guten Freundin. Da waren wir 6 Wochen in Neuseeland. Und Neuseeland hat mich total begeistert. Das ist ein richtig, richtig schönes Land und super viele Facetten und die Natur ist einfach unbeschreiblich. Also ich bin schon auch so ein kleiner Naturbursche und bin da sehr zu begeistern. Also mich begeistern Berge und so verrückte Landschaften mehr als irgendwelche Wolkenkratzer. Deswegen ist Neuseeland wirklich so das Spektakulärste. Aber da war ich natürlich nicht beruflich, sondern im Urlaub, weil ganz so weit fliegen wir jetzt da auch nicht.
Ja, ist weit, da sitzt der
ja
ewig im
das
Flugzeug.
Ist schon
gell?
Ewig, genau.
Ich hätte Angst. Aber hat da noch keiner eine Thrombose bei dir bekommen?
Nee, auch noch nicht, aber also bei den Langstreckenflügen, da sind dann die Leute, Gott sei Dank, also schon auch ein bisschen vorbereitet.
Mit Thrombosestrümpfen
also, ja,
und sowas.
Ja, solche Geschichten, also da
ja, wenn mich da damals niemand aufmerksam gemacht hätte, der Mai hätte sich 12 Stunden so reingesetzt ins Flugzeug. Ist blöd, gell?
Ist ein bisschen blöd, ja. Also man muss es auch nicht machen und ich glaube, das ist, wenn man jetzt halt da jung und dynamisch ist, muss man auch nicht unbedingt rumtun. Aber im Grunde ist Vorsorge immer besser als Nachsorge.
Weil wir gerade bei der Vorsorge sprechen, was sollte jeder Fluggast mit dabei haben?
Ja, die klassisch wichtigsten Sachen ist natürlich immer gut, wenn man nah an sich dran trägt, weil es ist halt der was jedes Mal passiert, dass irgendwer panisch seinen Reisepass sucht und sagt, oh Gott, ich habe meinen Reisepass draußen am Gate liegen lassen. Und im Endeffekt haben sie ihn immer irgendwo in der Hosentasche oder sonst wo. Das ist so der Haupttipp, dass man immer wirklich die wichtigsten Sachen nah am Körper hat und wirklich auch immer weiß, wo die sind. Also Handy, wichtige Medikamente und Reisepass. Also das ist immer so der Klassiker, wo man sagt, mein Gott, Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Deswegen, das ist so der Haupttipp. Und was immer gut ist, ist, dass man halt selber auch ein paar Snacks und so dabei hat, weil...
Ja, wie ist ja. das jetzt, wenn ich 5-mal frage, ob ich noch mal ein Wasser haben kann, sagst du dann irgendwann mal nein?
Nee, also Wasser vor allem
oder Cola,
kriegt man immer.
Champagner.
Aber ja genau, das ist eher das Thema. Also wenn dann Gäste auffallen, die dann den 5. oder das 10. Bierchen verlangen, das fällt dann schon mal auf, wo man sagt, also jetzt ist mal die Bar geschlossen. Weil es ist natürlich.
Sagst
auch,
du das dann auch?
Ja, also wenn es komplett ausartet, ist natürlich dann immer schwierig mit Leuten, die dann immer mehr Alkohol wollen. Wir wollen da ja auch keine absolut betrunkenen Menschen durch die Gegend fliegen, weil es ist ja körperlich dann auch oft gefährlich und artet dann mal schnell aus.
Der beruflich schönste Flug?
Beruflich schönste Flug, also ich bin die letzten Jahre jetzt schon sehr viel in Amerika gewesen, weil ich ja einfach das Land an sich schön finde und sehr facettenreich und ich finde es aber halt zum Urlaub machen einfach mittlerweile maßlos teuer. Deswegen nutze ich das da beruflich sehr gern aus und da bin ich einfach super gern in Los Angeles, aber auch jetzt hat Kanada, die Richtung ist auch super schön, Vancouver zum Beispiel, das ist auch wieder das Bergthema, also Berge faszinieren mich einfach, deswegen finde ich Vancouver eine richtig coole Stadt.
Und du kannst dann sagen, Leute, ja. Ich fliege jetzt darüber, ja. Ich möchte Standzeit 3 Tage haben und dann fliege ich wieder zurück.
Nee, das geht tatsächlich nicht. Also man muss sich da schon die Flüge anschauen, die da im System vorgegeben sind. Also Vancouver ist eigentlich immer 2 Nächte. Mhm. Also das sind wir jetzt nie nur eine Nacht, weil wir brauchen ja auch unsere Ruhezeit, müssen ja auch mal schlafen und uns erholen für den Rückflug. Aber es sind eigentlich immer 2 Nächte, 2 Tage. Aber da kann man auch schon gut was erleben. Also ich hatte Vancouver zum Beispiel auch schon mal meine Schwester dabei. Da waren wir auch Whale-Watching und haben die Stadt erkundet und hatten eine super schöne Zeit auch. Also das geht schon auch.
Ja. Ja, ist schon stark. Und wenn du so Kurzstrecke hast, so sagen wir mal München, Berlin, dann fliegst du, wie oft fliegst du am Tag dann diese Route?
Also das ist immer auch total unterschiedlich, aber man hat bei der Kurzstrecke schon meistens so 3 bis 4 Flüge am Tag. Also wir fliegen immer ab München los und fliegen dann zum Beispiel München, Hamburg, Hamburg, München, München, Lissabon. Und dann steigen wir in Lissabon aus, dann steigt die andere Crew ein und fliegt den Flieger wieder zurück und wir sind dann zum Beispiel eine Nacht in Lissabon und am nächsten Tag geht es dann von Lissabon wieder nach München, weil wir immer erst nach München fliegen und dann fliegen wir zum Beispiel München, Rom, Rom, München und dann zum Beispiel wieder Hamburg oder so und dann steige ich in Hamburg wieder aus und so geht das dann 2-3 Tage oder maximal 5 Tage. Also 5 Tage ist das Maximum.
Wo geht's morgen hin?
Morgen eben wieder 3 Tage Kurzstrecke, morgen fliege ich, muss ich tatsächlich auch nochmal schauen, auf jeden Fall auch wieder was hin und her und am Ende lande ich morgen Abend in Zagreb.
Ich habe jetzt alles gefragt oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, also warum fragt der Meier das nicht, jeder Zweite fragt mich das,
ja.
Gibt es noch was?
Ja, es gibt bei uns am Beruf halt immer so einen Fragenkatalog, die klassischen Fragen sind auf so einer Party eben. Und der einzige Punkt, wo noch so fehlt, ist immer so die Frage, ja und die Hotels, wie läuft das dann?
Ja, also, das läuft über die Spesen, dachte ich.
Ja, nee, tatsächlich eben nicht. Also die Spesen sind wirklich die Versorgung nur fürs Essen, Getränke und so weiter, dass man eben da versorgt ist. Also wir kriegen nie das Essen, das muss sich schon immer jeder selber kümmern, was auch gut ist, weil ich meine, das hat ja jeder einen anderen Geschmack, aber Hotel ist tatsächlich so wieder dieses Klassenfahrtthema, was wir schon hatten. Also wir sind immer alle zusammen unterwegs am Flughafen, laufen alle zusammen zum Bus, der da immer schon im besten Fall auf uns wartet und dann steigen wir im Bus ein, fahren mit dem Bus, auch wie eine Klasse quasi zum Hotel. Und im Hotel kriegt jeder, also die wissen auch schon immer, dass wir kommen, weil wir ja meistens ja jeden Tag zur gleichen Uhrzeit auftauchen, warten schon mit ihrem Paket mit Schlüsseln auf uns und dann kriegt jeder seinen Schlüssel und dann musst du dich dann auch wirklich um nichts mehr kümmern. Dann heißt es halt in der Lobby so, in 2 Tagen um 18 Uhr treffen wir uns hier wieder. Und dann bilden sich natürlich oft Gruppen mit Leuten, die irgendwie ins Museum wollen, mit Leuten, die sich ein Auto mieten und so weiter.
Ja, aber warum gleich 2 Tage warten?
Ja, also es kommt halt immer darauf an. Also jetzt zum Beispiel Los Angeles wieder bei dem Thema zu bleiben, sind halt immer 2 Tage.
Kannst aber du am nächsten Beispiel, Tag doch wieder heimfliegen? Geht ja jeden Tag ein Flugzeug von
Los Angeles. Aber das wird dann wieder so ein Ruhezeitthema, wo dann wieder eingerechnet wird. Aber Washington zum Beispiel ist eine kürzere Langstrecke oder Boston zum Beispiel, das sind wir immer nur 24 Stunden.
Sind es dann tolle Hotels? Oder?
Nee, also wir haben immer tolle Hotels. Also klar, es gibt natürlich mal welche, wo man sagt, ah, das ist ein bisschen ranzig oder so, weil Amerika zum Beispiel hat schon manchmal ein bisschen ältere Hotels auch, aber dann sind wir manchmal auch wieder in einem neuen und so. Also jetzt war ich zum Beispiel erst in Washington und da haben wir jetzt wieder ein neues Hotel und das ist super schick und modern eingerichtet mit ganz tollen Badezimmern und alles ganz, ganz neu. Da gab es zum Beispiel auch kein Bügeleisen mehr, sondern so einen Steamer im Zimmer und solche Sachen. Also da sind wir eigentlich meistens schon up to date und ja.
Was würdest du deinem 16-jährigen Ich sagen?
Das ist natürlich immer interessant und schwierig, aber ich glaube, beim 16-jährigen Ich, also ich war in der Pubertät, darf ich mir auch immer von meiner Mama anhören, leider sehr wild und partywütig unterwegs, muss ich mir immer wieder anhören, dass ich ein braves Kind war, aber in der Pubertät schon wild unterwegs war. Auf jeden Fall würde ich dem, glaube ich, meinem 16-jährigen Ich einfach sagen, dass das Leben viel zu bieten hat und dass ich mich ein bisschen mehr zurücklehnen sollte und ich meinen Weg schon gehe. Und ja, und ich würde aber, glaube ich, tatsächlich auch nichts anders machen. Also ich bin mit meinem beruflichen Weg schon sehr zufrieden. Ich meine, klar, hat man manchmal Punkte, wo man sich denkt, mein Gott, hätte ich irgendwas gelernt, wo ich irgendwie 5.000 Euro mehr verdiene oder so.
Pilotin
wäre auch
zum
nicht
Beispiel.
Schlecht. Pilotin wäre natürlich auch so ein Thema gewesen, aber es wäre auch ein ganz anderes Leben wieder gewesen und der Weg dahin ist steinig und lang und sehr intensiv auch. Also ich kenne auch viele, die das gemacht haben und das ist natürlich schon auch nervenaufreibend gewesen die letzten Jahre, da irgendwo reinzukommen, wo man dann auch was Gutes erwischt und gut verdient und so weiter.
Wir wünschen dir jedenfalls, dass du deinen Job noch ganz, ganz, ganz lange machen darfst und endlich mal nach Tokio reisen darfst.
Ja, das mit Tokio ist echt ein großer Dorn in meinem Auge.
Ja. Eine Frage hätte ich noch an dich.
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar 3 Menschen, mit denen du einmal in deinem Leben einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon gestorben sein, Sprache egal. Ja. Wen würde denn die liebe Sophie wählen?
Also ich habe mich da jetzt so entschieden und zwar, wen ich wirklich super interessant immer fand und einfach eine krasse Ausstrahlung hatte, war die Queen. Wo ich dachte, wow, mit der Queen mal so einen Kaffee oder einen Tee trinken. So in der ihrem Flösschlein, das wäre natürlich schon mega.
Im Flugzeug möchtest du sie nicht haben, wie gesagt, aber
ich glaube nicht. Also
im Buckingham Palace.
Ja, oder? Ja. Das wäre bestimmt mal interessant gewesen. Also ich meine, wie krass war diese Frau, also was die alles erlebt hat und ja, also ich glaube, da würden einen 100 Fragen einfallen, was man mit der beim Kaffee besprechen würde. Und es wäre auch cool zu erzählen, ach, ich war mit der Queen jetzt einen Kaffee trinken. Dachte ich mir so.
Sehr schön. Wer wäre deine Nummer 2?
Meine Nummer 2 wäre tatsächlich, glaube ich, meine Oma, weil die ja schon vor über 10 Jahren jetzt gestorben ist. Und da war ich halt einfach dann auch noch, 10 Jahre jünger, logischerweise. Und die war mir aber wirklich sehr nah. Und irgendwie wäre es jetzt nochmal schön, mit ihr zu reden, weil ich halt jetzt eine andere Frau bin, weil da war ich gefühlt noch ein Kind. Und jetzt wäre es irgendwie schon voll schön, auch für sie, glaube ich, zu sehen, wer ich geworden bin oder wo man so steht.
Hat dich dieser Job als Flugbegleiterin erwachsener gemacht?
Ja, ich glaube schon. Also man erlebt halt super viel. Und meine Oma zum Beispiel da auch immer gesagt, Reisen bildet. Und das stimmt auch, weil man auf Reisen halt immer super viele Persönlichkeiten kennenlernt und super viel über Kulturen und so weiter lernt und einfach einen anderen Blickwinkel manchmal hat und das auch wieder zu Hause mehr zu schätzen weiß, wie gut es uns eigentlich geht und was wir in Deutschland auch alles haben, auch wenn wir Deutschen immer sehr gerne sehr viel jammern. Aber uns geht es halt einfach wirklich saugut, muss man zugeben.
Mal ehrlich, du siehst ja das von außen mit den verschiedensten Nationen. Der Deutsche jammert schon sehr gerne, gell?
Ja, auf jeden Fall. Ist leider, glaube ich, einfach so bei uns und das muss man auch akzeptieren und manchmal ist es ja auch nicht schlecht, aber wir übertreiben es schon auch immer ganz gern, deswegen. Es ist wirklich auch krass, was andere Nationalitäten für Probleme haben und dann kommt man nach Deutschland und dann wird sich an der roten Ampel aufgeregt, wo man sich denkt, naja, also jetzt komm, ist doch jetzt nicht so schlimm, aber ja.
Wer wird deine Nummer 3?
Meine Nummer 3, da habe ich auch lange überlegt, aber ich glaube, ich würde tatsächlich die Lena Gerke nehmen. Jetzt habe ich zwar 3 Frauen, aber die Lena Gerke ist für mich einfach irgendwie die schönste Frau Deutschlands und ich finde die ja auch so eine krass beeindruckende Persönlichkeit, weil die einfach auch zweifache Mama ist, einfach krass im Business unterwegs ist, super viel da eben aufgebaut hat und ich finde die einfach irgendwie beeindruckend. Ist zwar irgendwie jetzt schade, weil ich drei Frauen genommen habe und das jetzt wahrscheinlich wieder typisch ist, weil ein Mann hätte wahrscheinlich dann drei Männer sich rausgesucht. Aber ich dachte,
tatsächlich nicht.
Nicht? Okay. Nee,
tatsächlich nicht. Es ist immer unterschiedlich, aber ja. Es darf auch mal Frauenpower sein.
Ja.
Und es ist ganz, ganz spannend. Die Flugbegleiterin nimmt natürlich nicht die Heidi Klum, weil die kennt sie ja schon.
Nee, die
habe ich
schon ein paar Mal gesehen.
Ja. Schaut die privat anders aus wie im Fernsehen? Also so geschminkt? Ich habe einmal Uschi Glas getroffen.
Mhm. Ja.
Also ich wusste nicht, dass das Uschi Glas ist.
Ja.
Weil ich sie nicht erkannt hätte.
Okay.
Das war einfach eine alte Frau.
Okay.
Der ich helfen wollte
und
ich habe mit der geredet und dann sagt der Studienkollege zu mir, was hast du gerade mit der Uschi Glas geredet? Und ich so, wie, wo Uschi Glas? Er sagt, ja,
wer?
Da warst du. Und ich sage, das war doch nicht die Uschi Glas. Sagt er, Alter, schau mal hin.
Ja.
War das bei Heidi Klum genauso oder?
Nee, also
da, die kennt
das
man
erste
schon,
Mal,
gell?
Wie ich sie gesehen habe, war sie auch ungeschminkt, aber die hat einfach trotzdem eine krasse Ausstrahlung. Ich meine, das ist eine riesengroße Frau, also die ist halt wirklich groß, ist halt einfach ein Model. Und auch mit den langen, blonden Haaren und so, also selbst wenn die ungeschminkt ist, also die erkennt man sofort.
Ich würde es dir wünschen, dass du die Lena Gerke vielleicht sogar auch mal bei einem Flug siehst.
Das ist ja schön, ja, auf jeden Fall.
Und vielleicht sogar im Flug nach Tokio.
Ja, das wäre natürlich die Top-Kombi, gell? Aber ich glaube, das wird schwierig. Also Tokio will mich irgendwie nicht sehen.
Aber
mal schauen.
Wir wollten dich heute sehen und vor allen Dingen hören.
Ja.
Drum, liebe Sophie, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du ein bisschen was von deinem Leben erzählt hast, das ja wirklich...
Mega gern.
Ja, mega. Ja. Das war nicht nur für dich mega, mega gern und für uns mega, mega interessant. Vielen lieben Dank,
Freut mich, dass
du heute da warst und ja, wir, liebe Zuhörer, hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt. Ciao.
Tschüssi, danke.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.